Hallöchen. Schließ gerne die Augen. Ich will einmal kurz beten. Danke, Herr Geist, dass du da bist. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns Jesus offenbaren möchtest. Wir sagen wirklich, es ist deine Zeit. Wir machen dir Raum. Tu mit uns, was du tun möchtest. Und berühre unser Herz, verändere uns. Wir brauchen dich. Amen. Yes. Ja, ich darf den wunderbaren geheimen Rettungsplan zu Weihnachten weiter aufdröseln mit euch und freue mich richtig doll darauf. Und ich hatte zwei wunderbare Vorredner. Ich fand es sehr eindrücklich, wie Fabi diese Flasche ausgetrunken hat. Also wir erinnern uns daran, dass Jesus das Gift dieser Welt, was unweigerlich entgegenstehen, ausgetrunken hat. Bis zum letzten Tropfen. Und er hat alles vollbracht. Das Weihnachten ist ein Wendepunkt in der Geschichte, in deiner Geschichte. Und dann hat Katrin darüber geredet, dass wir einen Gott haben, dem wir nicht egal sind. Ein Gott, der Gerechtigkeit schafft. Ein Gott der Gnade. Ein Gott der Liebe. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit für dein Leben. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, ich darf darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich für deine Zukunft? Was bedeutet das eigentlich jetzt für deine Gegenwart? Und wie stehen dabei auch das Alte Testament und das Neue Testament im Verhältnis, der Alte Bund und der Neue Bund? Und ich habe das einfach mal unter dem Titel zusammengefasst, eine neue Zeit. Sag mal, eine neue Zeit. Cool. Ich bin jemand, mir war immer schon wichtig, irgendwie gut zu sein, mich anzustrengen, abzuliefern. Und das hatte so verschiedene Züge. Ich habe ja hier schon mal ab und zu aus meinen verschiedenen Jobs berichtet. Was ich sehr, sehr viel gemacht habe, ist irgendwie Zeit im Zug verbracht, wenn er gefahren ist. Und dann habe ich irgendwelche Leute besucht und Gespräche geführt und unglaublich coole Sachen besprochen, Projekte, die dem Herrn auch wichtig sind. Und du investierst Zeit, du investierst Geld, du investierst einfach sozusagen Ressourcen und du fühlst dich richtig, richtig gut, wenn auch was bei rumkommt für die Dinge, für die du dich engagierst und du fühlst dich richtig, richtig mies, wenn das nicht so ist. Ja? Das heißt, dieses Gefühl von Gewinnen oder Verlieren, das hat in meinem Leben immer schon eine große Rolle gespielt und ganz ehrlich, ich will immer im Gewinnerteam spielen. Ja? Und das hat aber auch seine Kehrseite. Denn wenn du dann nach Hause kommst und du warst irgendwie erfolgreich, dann denkst du, come on, ich bin richtig gut. Und wenn es mal nicht so ist, kommst du nach Hause und denkst, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? All die Kohle, all die Zeit. Jesus, ist das überhaupt richtig? Wie kann man nur? Und ich habe versagt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir dieser Mentalität irgendwie auch schon groß werden heutzutage. Ja, meine wunderbare Frau und ich, wir haben einige Jugendhauskreise geleitet, Teenie-Hauskreise. Wenn du die Teenies fragst, also ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin jetzt schon ein alter Mann, aber wenn wir gefragt haben, hey, wie geht's dir? Mathe 2. Ja, wie geht's dir? Er hat Kunde 5. Das war nicht meine Frage. Und vielleicht kennst du das einfach, ne? Dieses Gefühl, wir rackern uns ab, um irgendwie zu genügen, um gut dazustehen, um irgendwie unseren Beitrag zu leisten, um gute Menschen zu sein. Und ich glaube, ganz viel davon ist in dem alten Bund angelegt von Gott. Das ist so die biblische Version davon. Die überhaupt nicht biblische Version davon, die auch ganz, ganz anders ist als der alte Bund, ist der Humanismus. Der Humanismus sagt, dass der Mensch Gott ist. Der kümmert sich ganz viel um den Ton, aber nicht um den Toner, nein, Töpfer, danke. um die Schöpfung, aber nicht um den Schöpfer. Und im Gegensatz zu dem war der alte Bund, der voll die Bibel ist, total herrlich. Weil der alte Bund Gottes Liebe total widerspiegelt, Herrlichkeit in sich hatte. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und dann schauen, hey, was bringt eigentlich die Gegenwart und was bringt eigentlich die Zukunft. Also, ja, ich habe hier ein bisschen meine Kinder beraubt, aber sie wissen davon. Ich bin ziemlich laut jetzt, ne? Also, wir geben richtig Gas und wie ich gerade schon erzählt habe, wir putzen uns morgens raus, wir sind richtig fleißig und wir sammeln so ein bisschen unsere kleinen Trophäen im Leben, ja? Also, ich bin heute richtig gut aussehend. Das musst du mir nicht sagen, das weiß ich schon. Und heute Morgen, ich überlege gerade noch, war ich richtig nett zu meinen Kindern. Das habe ich gut gemacht und das gelingt mir auch nicht jeden Morgen. Also, große Medaille. Ich glaube, letzte Woche habe ich im Job, doch, ich war fleißig, ich war da, ja, für alle, die daran Zweifel haben. Und so langsam, es klimpert, ne? Das ist eine Katastrophe für den Ton, ich entschuldige mich. Aber so langsam glitzert es richtig schön und es wird aber auch immer schwerer um den Hals. Ich könnte jetzt weitermachen. Meine Kinder sind ganz fleißige Sportler und haben noch viel mehr Medaillen zu Hause. Ich habe jetzt nur 3 mitgenommen. Die Motive hinter diesen Medaillen sind total gut. Ja? Einfach sympathisch zu sein, liebevoll zu sein, Gas zu geben. Und gleichzeitig ist diese Mentalität, ja, gut aussehend, fleißig, vielleicht unanstößig, politisch korrekt, reich, sympathisch, erfolgreich. Wenn das der Fokus ist, wenn es darum geht in deinem Leben, dann ist es eine zutiefst vorweihnachtliche Mentalität, glaube ich. Und gleichzeitig ist es aber auch voll in uns angelegt. So muss es irgendwie auch, ich war ja nicht dabei, aber den Juden im Alten Testament gegangen sein. Weil es gab ganz viele Gesetze, ganz viele Regeln, die man einzuhalten hatte, um irgendwie in Gottes Gegenwart sein zu können oder mit ihm versöhnt sein zu können. Und ihr Lieben, das ist ein ganz schönes Gewicht. Und wenn wir das Neue Testament lesen, was Paulus also schreibt, da finde ich, wird dieses Verhältnis zwischen Schwere und Leichtigkeit auch ganz, ganz deutlich. Die Frage ist, oder der Punkt ist, dass Gott da nicht stehen geblieben ist. Sondern Weihnachten ist ein ganz wichtiger Punkt in Gottes geheimen Rettungsplan. Und dieser Rettungsplan ist fortschrittlich. Ich glaube, wir haben einen fortschrittlichen Gott. Magst du Fortschritt? Ich mag es ganz gerne. Ich mache mal kurz mal wieder ein bisschen Leichtigkeit in mein Leben. Genau. Lass uns mal reingehen und diesen Rettungsplan weiter entschlüsseln. Wir wollen mal kurz den alten Bund, den neuen Bund in einer Bibelstelle uns angucken. 2. Korinther 3, 9 bis 11. Wenn der Dienst der Verdammnis, der alte Bund, in dem es darum geht, was du für Gott tun kannst, um bei ihm zu sein, Herrlichkeit hatte, also was total Positives, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit, der neue Bund, in dem es darum geht, was Gott für dich getan hat, von Herrlichkeit überfließen. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das so eine überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Also, wir müssen jetzt ein bisschen unseren Kopf anmachen, ein bisschen unser Herz aufmachen, ja? Der alte Bund, der war herrlich. Der war richtig gut. Er zeichnete sich aus durch einen liebenden himmlischen Papa, der ein Sühnesystem geschaffen hat, weil er so eine Sehnsucht hat nach seinen Kindern. Nach seinen fehlerhaften und nicht erlösten Kindern. Und dadurch entstand eine wertvolle jüdische Kultur, die immer bestrebt war, diesen heiligen, wunderbaren Gott zu ehren, ihm irgendwie gerecht zu werden, Sühne zu erwirken, ein bisschen vorübergehende Herrlichkeit zu erhaschen. Und gleichzeitig lesen wir, und es ist manchmal irgendwie schwer in einen Topf zu kriegen, dass es ein Dienst der Verdammnis ist. Warum ist es so? Denn es zeichnete sich aus durch Gesetze, durch Regeln, die Mose von Gott auf dem Berg Sinai empfangen hat. Und man braucht keine Gesetze, wenn es für das Übertreten dieser Gesetze keine Konsequenz gab. Auch diese Konsequenzen, das Motiv dahinter, war Liebe, um die Menschen immer wieder reinzuwaschen, um nah bei Gott zu sein. Aber es war ein Dienst der Verdammnis. Und das müssen wir erstmal registrieren. Also dieses Verhältnis von Herrlichkeit, Heiligkeit zu Gott. Er sehnt sich nach dir, er will, dass du bei ihm bist. Und dann aber auch gleich dieses, ohne den Heiligen Geist in uns, es ist schwer, ihm gerecht zu werden. Und die Menschen mussten sich immer wieder neu reinigen lassen, um bei Gott sein zu können. Und die Sehnsucht, das Motiv dahinter, war immer das Vaterherz Gottes, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das Spannende ist, dass Gott in all dieser Zeit an dich gedacht hat. Sinn des Beginns dieser Predigt ist, dir das Herz hinter all dem aufzuschließen. Denn das Motiv und das Herz Gottes ist dieses Vaterherz Gottes für dich. Und es war schon immer so und dieses Herz ändert sich auch nicht. Im alten Bund, im neuen Bund, in dem, was noch kommt. Ich möchte mit euch mal Psalm 139, 1 bis 6 lesen, weil ich finde, da kommt diese geheimnisvolle Liebe ganz gut zum Ausdruck. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie begreifen könnte. Weißt du was? Gott denkt unentwegt an dich. Sein Motiv ist immer die Liebe. Und er kennt dich viel, viel besser als du selber. Er weiß, was gut für dich ist. Und er wünscht sich, dass seine Hand über dir, alle Zeit mit dir, dass es in deinem Leben Frucht und Veränderung bringt. Willst du das auch? Ich wünsche mir das ganz, ganz doll. Und dafür möchte ich mit euch weiter forschen. Wir gehen mal an unsere Schlüsselbibelstelle, um die wir jetzt die nächsten Minuten so ein bisschen herumtänzeln werden. Bist du bereit für einen Tanz? Sehr schön. Galater 4, 21 bis 31. Ich lese es mal vor. Wie bin ich auf diese Bibelstelle gekommen? Die haben wir in unserem wunderbaren, neu gegründeten Hauskreis gemeinsam studiert. Kleine Klammer auf, Hauskreise, Kleingruppen sind was unfassbar Geniales. Sie ermutigen uns, Gemeinschaft zu leben, Jüngerschaft zu leben. Und wir haben das dieses Jahr neu angefangen bei uns. Ich ermutige dich, such dir eine richtig coole Kleingruppe. Das verändert alles. Wir sind gemeinsam auf diese Stelle gestoßen. Ab Vers 21. Lehn dich zurück. Let's go. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien Kraft der Verheißung. Das hat alles einen bildlichen Sinn. Wichtig. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche einen Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, dem gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Bisschen komplex, lass uns reingehen. Wir fangen vorne an. Der erste Satz ist, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Ich finde das spannend, weil ich finde mich voll daran wieder. Wir alle lieben Regeln. Wir lieben etwas, woran wir uns festhalten können, wo wir wissen, wenn ich das mache, habe ich es gut gemacht. Und wenn ich es nicht mache, habe ich es schlecht gemacht. Das gibt uns irgendwie Sicherheit. Und weiß nicht, so dieses Belohnungssystem, ja, klappt ja auch schon bei Kiddies ganz gut manchmal, ja. Und so sind wir irgendwie alle, ja, also A und B und so. Paulus schreibt hier zu einer Zielgruppe, die sehr, sehr daran kultiviert war, zu sagen, ich gebe mir Mühe, ich versuche alles richtig zu machen, um Gott zu gefallen. Und es war ja auch nichts Schlechtes, sondern es war auch völlig verständlich. Und wir kennen es ganz gut von uns selber. Ich löse meine Probleme lieber selbst, bevor sie mich auflösen. Ja? Und wir gucken, wie können wir es machen. Ich bin voll so ein Typ oft. Und dabei verlassen wir uns auch sehr oft auf Systeme, die diese Welt uns anbietet. Krankenhäuser, die Börse, Politiksysteme, vielleicht dein Lieblings-Social-Media-Channel, I don't know. Such dir was aus. Wir versuchen uns zu optimieren, gut zu sein, unser Leben in den Griff zu kriegen. Und oft ist dahinter ja auch ein völlig akzeptables Motiv, sondern wir wollen einfach, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Wir wollen, dass es uns gut geht. Und wir wollen auch vielleicht ein Leben führen, was Gott gefällt. An all dem ist nichts verwerflich, wenn es diese Motive sind. Und wenn ich mich in die Geschichte hineinversetze, Abraham und Sarah haben sich unbedingt ein Kind gewünscht. Auch sie hatten einen Wunsch. Sie hatten eine Sehnsucht. Und Gott hat Abraham gesagt, ey, Junge, ich bin da und du wirst so viele Kinder haben, du wirst so viele Nachkommen haben, du kannst sie gar nicht zählen. Mehr als die Sterne am Himmel. Okay. Ist eine Ansage und dann beginnt eine Wartezeit. Eine sehr, sehr lange Wartezeit. Und das Problem ist immer noch da. Der Wunsch ist immer noch da. Und irgendwann kippt das Ganze. Und damals war es so, dass wenn du keine Nachkommen hast, dass das ganze Erbe, und Abraham war sehr, sehr reich, an den ersten Knecht des Hauses sozusagen ging. Und das bedeutete große Scham und große Niederlage und genau. Also geht seine Frau zu ihm, Sarah, völlig abgefahren, und sagt, bevor das passiert, musst du irgendein Kind kriegen. Geh zu meiner Magd und mach mit ihr ein Kind. Gesagt, getan. Ein Kind wird geboren, Ismael kommt zur Welt. Und ihr Lieben, zumindest diese Systematik von Problem, Problemlösung, Ungeduld und wie kommen wir hier weiter? Vielleicht kennen wir das ganz gut. Aber der Punkt dahinter ist eigentlich Ungeduld, Unglaube und ein Vorbeigehen an der Verheißung Gottes. Und das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung. Das war nicht Gottes Plan für Abraham und Sarah. Und in dem Moment ist es ihnen irgendwie nicht gelungen, obwohl Abraham einfach der Vater unseres Glaubens genannt wird, was ich spannend finde, weil die Bibel voll ist von echten Menschen, die Siege errungen haben, die aber auch Niederlagen erlebt haben. Wir dürfen auf Gottes Kraft, auf Gottes Geduld, auf sein Herz für uns vertrauen. Er hat den besten Plan. Und so war es auch im Leben von Abraham und Sarah, denn Gott war treu und Isaak wurde geboren. Wenn wir uns diese Stelle nochmal, also Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah dann, ja, wurde geboren. Und wenn wir uns diese Stelle angucken nochmal, dann ist Ismael der aus dem Fleisch Geborene. Das bedeutet, der aus eigener Leistung, aus eigenen Plänen, aus eigenen Abkürzungen Geborene. Und Isaak, der Sohn der Verheißung. Der das symbolisiert, dass Gott etwas Übernatürliches hinzutut, was eigentlich unmöglich war. Und das Spannende ist, das ist super, diese Geschichte ist super wichtig für dich und mich. Sie ist Teil von Gottes Rettungsplan. Denn Jesus, unser Retter, der am Weihnachten geboren wurde, er ist nichts anderes als Nachfahre von Abraham und Isaak. Und du bist heute einer dieser vielen, vielen Nachkommen im Glauben von Abraham. Ist das nicht großartig? Unser Gott ist so ewig und so herrlich. Es sprengt meinen Verstand. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Genau. Lass uns nochmal Verse 24 bis 26 lesen. Ich finde, das ist wie so eine Fußnote, die die Stelle erklärt. Hier steht, das hat einen bildlichen Sinn. Ach, das verstehe ich, sehr gut. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dies ist die Mutter von uns allen. Also Hagar, die Magd von Sarah. Sarah, die Frau von Abraham. Die Geschichte von Hagar und Ismael symbolisiert hier also ganz klar den alten Bund. den Berg Sinai. Das, was Mose empfangen hat von Gott. Die 10 Gebote, all die Gesetze, den alten Bund. Und darin waren Dinge drin, die Gott ganz, ganz wichtig waren und die Gott unheimlich liebte. Und so ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass Abraham auch Ismael unheimlich liebte. Ismael war sein kostbarer Sohn, so wie du auch Kinder hast. Ja? Und gleichzeitig gibt es irgendwie Sinn, dass Hagar wortwörtlich bedeutet, die Umherirrende. Rastlos. Arbeit. Leistung. Lösung. Druck. Ich habe vorhin im Gebet voll den Eindruck gehabt, dass Gott heute Druck rauslassen möchte. Dass Gott heute wie so ein Reifen, der vielleicht platzt, ja, dass die Luft entweicht. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben gerade Druck ist, wo du dich fühlst wie so eine Hagar, die gebraucht, die missbraucht, die irgendwie instrumentalisiert wird, die nicht weiß, wohin. Oder wie so ein Abraham, der wartet auf eine Antwort. Heute will Gott Druck rauslassen aus deinem Leben. Sarah bedeutet die Fürstin, die Herren. Und es steht für Freiheit im neuen Bund. Was ich dann abgefahren finde, ist, dass diese Stelle, diese Geschichte hier, also die Geschichte von Abraham und Sarah, vor all dem war. Also Gott verheißt schon seine Bünde, bevor einer von den beiden überhaupt stattgefunden hat. Ist es nicht abgefahren? Also unser normaler Zeitstrahl, wir hatten diese coolen Zeitstrahle, ich habe heute keinen mitgemacht, tut mir leid. Das ist Wahnsinn. Ne? Also Gott prophezeit Dinge ganz, ganz klar, erklärt sie schon durch Geschichten, bevor sie überhaupt stattfinden. Wir haben einen wirklich großen und ewigen Gott. Das ist großartig. Und das Spannende bei den beiden ist auch, der alte Bund, der bezog sich ganz speziell auf ein Volk, auf die Juden, auf das auserwählte Volk, was Gott so sehr liebt. Der neue Bund, der bezieht sich auf uns alle. Das heißt, es ist wie so ein Rauszoomen. Alter Bund, speziell eine konkrete Familie, ein Volk, rauszoomen auf die ganze Welt hin zu dir. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das checkst. Die Augen des Herrn sind auf mich gerichtet. Ich habe eine Folie mitgebracht, Folie 1, Predigtfolie 1, wo wir das Ganze nochmal ganz gut vielleicht sehen können. Yes. Genau, Hagar symbolisiert in unserer Geschichte den alten Bund. Bezogen auf das Volk der Juden, wo es darum geht, gut zu sein, abzuliefern und Gerechtigkeit da nicht zu erlangen. Fülle in dem Sinne durch eigene Anstrengung und irgendwie umherirrend und rastlos. Ja, das ist wie, wenn ich so eine, ich nehme mal hier die größte von allen, die große Medaille nehme und versuche, komm, heute habe ich vielleicht nicht gesündigt. Das ist gut, das kann ich mir umhängen. Und ich bin hier und sagen wir mal, da oben ist irgendwo Gottes Gegenwart. Und ich versuche irgendwie, das ist der alte Bund, irgendwie mich Gott zu nähern. Ja, er ist hier, ich bin da. Ich versuche, an ihn ranzukommen. Ich versuche, ihn zu sehen, vielleicht mit so einem Fernrohr. Vielleicht kriege ich da ein bisschen diese vorübergehende Herrlichkeit, siehst du sie auch? Ich weiß es nicht. Und dann versuche ich hier aufzusteigen, aber das Gewicht meiner eigenen Leistung ist einfach zu schwer. Ich schaffe es nicht ganz. Vielleicht schaffe ich eine Stufe, aber ich schaffe es nicht ganz, raufzuklettern. Es ist vorübergehend. Es ist der Dienst der Verdammnis, der aus Liebe gemacht wurde und der symbolisiert, dass Gott einen Weg für uns hat zu ihm, aber wir sind nicht erlöst. Und das ist der Unterschied. Im neuen Bund ist es anders. Der neue Bund bezieht sich auf dich, auf alle Menschen. Gerechtigkeit allein aus Glauben, aus absolutem Vertrauen zu ihm. Ich habe letztens ein tolles Gespräch gehabt mit zwei Brüdern hier. Da haben wir uns um die Formulierung, haben wir rausgesponnen, verantwortungslos zu glauben. Fand ich ganz gut. Warum gehen wir nicht vor das Risiko? Was ist, also Risiko ist ein falsches Wort. Die Bibel sagt, sei nüchtern und vertraue auf die Gnade des Herrn. Wenn du richtig rational bist, wenn du richtig nüchtern bist, dann vertraue doch auf Gott. Ja? Genau. Danke. Sehr nett. Sehr ermutigend an der Stelle. Und gleichzeitig die Fülle, der übernatürlichen Kraft Gottes. Wie ist Isaak entstanden? Es war Gottes Eingreifen in dieser Situation. Vorher mussten sie 25 Jahre warten, aber Gott kommt nie zu spät. Weil diese Geschichte ist heute für dich und mich total ermutigend. Ich finde sie total ermutigend. Isaak bedeutet lachen. Isaak, du weißt es, du lächelst auch. Komm mal. Und gleichzeitig bedeutet diese Geschichte zu Hause leben. Ja, Sarah bedeutet Herren, Fürsten. Hey, du darfst mit Christus regieren in deinem eigenen Leben. Ist Gott nicht gut? Ich freue mich ganz doll darüber. Danke für die Folie. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist der Punkt, was ist der Call to Action? Wow, wir sind richtig spät. Was ist der Call to Action? Also was machen wir damit? Ja? Und jetzt wird es knusperlich bis knusprig. Wir gehen nochmal Galater 4, 28 bis 31 rein. Wir gehen nochmal in den Text zurück. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Yippie. Doch gleich wie damals, der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborene verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind auch wir, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Ich kürze ein bisschen, ich wollte mit euch reingehen in die Geschichte direkt, aber ich erkläre es euch. Ich glaube, und es ist hier einfach ganz klar, damals war es so, das kannst du gerne nachlesen nochmal im 1. Mose 21, wenn du Lust hast, dass der Ismael den Isaak, wir würden heute sagen, gestänkert, geärgert hat. Ja? Das heißt, Brüder haben ab und zu mal Feinds, ist okay, aber es war wohl nicht mehr lustig. Und der Ismael, der hat den Isaak, er hat Mutwillen getrieben, wie die Bibel schön sagt. Und darüber hat sich Sarah aufgeregt und hat gesagt, hey, das kann so nicht weitergehen. Du musst Hagar und Ismael verschwinden lassen, Abraham. Sie müssen gehen. Er kann nicht erben mit Isaak. Und Abraham war verletzt, weil er liebte Isaak. Gott liebte den alten Bund, weil er liebte seine Kinder. Er hat ihn sich ausgedacht, okay? Und dann sagt Gott aber, und diesmal lag Sarah richtig, zu Abraham, hör auf deine Frau. Wir alle wissen, das ist meistens die richtige Idee. Und so musste Abraham Hagar und Ismael verabschieden. Und wisst ihr was? Diese Geschichte klingt total grausam. Diese Geschichte widerspricht all dem. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch dieses Kind nicht wegschicken. Wenn du die Bibel weiterliest, mach das bitte. Zieh dir das rein. Dann im 1. Mose 21 folgende. Gott hatte einen guten Plan, ja, für Hagar, für Ismael. Dieser Vers, ich bin der Gott, der dich sieht, bezieht sich auf Hagar. Gott ist ein liebevoller Gott, aber Abraham musste sich trennen von den beiden. Und im Galater 4 haben wir gerade gelesen, dass es auch für diese beiden Bünde gilt. Liebte Abraham Ismael? Ja. Liebte Gott den alten Bund? Ja. Musste sich Abraham von Ismael trennen? Ja. Müssen wir uns von dem Denken des alten Bundes trennen? Was für Sarah Isaak bedeutet für uns heute Jesus. Jesus. Kommen wir voll auf Weihnachten. Hey, wer bin ich, dass ich denke, meine Medaillen sind besser als das verbrachte Werk des Kreuzes? Wer bin ich, dass ich mich ihm verweigern könnte? Wer bin ich, dass ich glaube, mich weiter selbst erlösen zu können? Wer bin ich, dass ich seine Geburt an Weihnachten nicht auch mit seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung in Verbindung bringen könnte und daran glauben könnte? Warum fällt es mir, vielleicht auch dir, manchmal schwer, kompromisslos an Heilung, Glaube, an das zu glauben? Weil ich es nicht sehe? Woran liegt es? Ich glaube, dass Gott sich nicht verändert hat. Ich glaube, dass er uns einlädt, Veränderung, Frucht, Ergebnisse zu erleben. Nicht, damit wir uns gut fühlen, sondern zu seiner Ehre. Aber ich muss mich, und du darfst gerne bei dir selbst nachdenken, immer wieder mir bewusst sein, dass dieses alte Denken nicht vom Herrn ist. Ich darf immer zu ihm kommen, ohne Scham, ohne Verdammnis, ohne Gesetze. Gott liebt dich einfach. Er hat den Weg frei gemacht. Dafür ist Jesus geboren in deinem Leben. Das ist Weihnachten, ja. Und deshalb heißt es auch, freue dich, Welt. Ja, du darfst wieder lächeln. die Deutschen, wir alle müssen lernen zu lächeln und wir haben einen Grund dazu. Das ist die gute Botschaft. Darum, get it right, ja? Es kommt ein Satz, den habe ich geklaut, aber ich finde den gut. Verstehe die Grundlage des alten Bundes, aber lebe ausschließlich im neuen Bund. Er will, Gott ist gut, Applaus für Jesus. Er will bei uns Leidenschaft, Liebe für sein Bundesvolk, für die Juden freisetzen. Und wir sind als Wächter und Fürbitter zum Segen für die Juden eingesetzt und werden dadurch selber gesegnet. Ich glaube, das ist ganz zentral in der Bibel. Ja? Und, nicht oder aber, Jesus hat am Kreuz Erlösung für uns alle vollbracht. Und das ist es, was dein Leben ausschließlich dominieren sollte. Ich sag dir was. Stolz und Verdammnis sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist am Ende einfach das Gleiche. Weil es dreht sich nicht um Jesus, es dreht sich um dich. Und das sage ich auch zu mir. Also ich bin da nicht besser als du. Wir dürfen diese Medaillen ablegen. Wir dürfen das machen. Es geht nicht darum, was in deinem Leben glitzert und glänzt. Es geht darum, dass der König der Könige der Herr ist über deinem Leben. Das ist richtig, richtig gut. Genau. Und diese Predigt wäre gefährlich, vielleicht sogar dogmatisch und falsch, wenn wir jetzt nicht tun würden, was wir jetzt tun. Denn wenn wir vom Geist der Weihnacht sprechen, jetzt kommt der wichtigste Akteur für die Anwendung, dann sprechen wir vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott in dir, ist Gottes Liebe ausgegossen in dein Herz, der dir immer das Erlösungswerk vom Kreuz offenbaren möchte. Du bist sein Tempel, er wohnt in dir und das geht nur, weil Jesus an Weihnachten geboren wurde, gelebt, gestorben ist, auferstanden ist und den Heiligen Geist zu dir gebracht hat. Ich möchte in Kolosser 2, 13 bis 15 lesen. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, das ist eindeutig der alte Bund, mit ihm lebendig gemacht, der neue Bund, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Amen. Das ist das, was Thomas uns heute erzählt hat, was Gott heute zu dir sagt. Verstehe, sei mutig, lass es zu, verstehe, dass Gott dich bedingungslos liebt und dass, wenn du das möchtest, du allein aus Glauben gerecht bist. Ich habe diese Woche mit jemandem geredet, der Gott nicht kennt. Ich habe ihn eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst. Und er hat gesagt, er ist über 60, ich bin mein Leben lang nicht mit Gott gegangen. Deshalb kann ich es jetzt auch nicht. Das wäre unfair Gott gegenüber, sozusagen. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil das bedeutet, dass diese Person eine Offenbarung braucht, dass es nie zu spät ist. Und dass unsere Gerechtigkeit allein in Christus ist. Und ich bete, dass er dann vielleicht mal kommt am Mittwoch. Du darfst gerne auch noch einladen. Ich ermutige dich, das zu machen. Wie können wir jetzt mit dem Heiligen Geist im neuen Bund arbeiten? Römer 8, 15 bis 17. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, alter Bund, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Beziehung, neuer Bund, empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich glaube, dass unser Geist und der Heilige Geist in dir zusammen einen sehnsüchtigen Schrei nach dem Vater haben. Aber Vater, lieber Papa. Und meine Sehnsucht ist, nicht mehr in Gefangenschaft zu leben, sondern wirklich mich immer mehr auszustrecken nach dieser übernatürlichen Momentum der Offenbarung Jesus. Und dafür brauche ich den Heiligen Geist. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. Weil wir können sagen, boah, cool, neuer Bund und Weihnachten ist ja abgefahren. Let's go, Ärmel hoch und los. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist sogar auch Sünde. Ja, ich rede von einem Glauben, der uns zutiefst abhängig macht und auf die Knie gehen lässt vor unserem König und vor Jesus. Und da hinein kann dich nur der Heilige Geist führen. Und wisst ihr was? Ich muss auch bekennen, es gab auch ein paar Jahre in meinem Leben, glaube ich, in der Nachbetrachtung, wo ich den Heiligen Geist auch so ein bisschen weggeschoben habe. Komm, kenne ich jetzt schon, ist auch gut jetzt. Und so. Irgendwie stehen wir immer. Ich bin ehrlich, darf es auch ehrlich sein. Und wisst ihr was? Ich tue Buße darüber. Weil ich brauche den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss mein bester Freund sein. Nur durch den Heiligen Geist kann ich Jesus mehr erkennen. Und erkennen, wer ich in ihm bin. Yes. Ist jemand an Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Wenn du darin lebst, wenn du im neuen Mund lebst, Jesus einfach die Zeit in der Stille nimmst, mit dem Heiligen Geist Jesus anguckst, der Herr ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, du wirst verändert, dann geht es gar nicht mehr um dich, wusstest du das? Ich will heute keine Predigt halten, wo wir danach sagen, oh Gott, sind wir gut, ja? Sondern wo wir sagen, wow, krass, ich wusste gar nicht, wie Gott mich sieht. Wenn das so ist, dann kann ich mein Leben ja voll anpacken. Ja? Dann kann ich ja schauen, wie kann ich noch mehr Zeit mit Gott verbringen? Wie kann ich meine Nachbarn noch mehr lieben? Wie kann ich meine Familie gut anleiten? Ja? Denn das, was Gott für dich hat, ist ein Fluss, der bei dir nicht stehen bleibt, sondern der auch zu anderen fließt. Du bist Salz und Licht, du bist berufen dazu. Yes, da freue ich mich drüber. Am Ende ist es so, im neuen Bund, dass ich mir keine Medaillen aufhängen muss, nicht gucken muss, dass es glitzert, sondern ich habe einfach ein ganz einfaches Schirm hier aufhängen. Ich darf wissen, wer ich bin. Jetzt geht es aber um Folgendes. Die Leiter steht nicht aufs Zufall. Betet für mich, ich darf nicht fallen. Ja? Nur einmal kurz. Ja? So, ich lasse mal so. Aber ihr Lieben, was ich symbolisieren möchte, ist die Nähe zu Gott, die Intimität mit Gott, die Verbundenheit zu Jesus, aber auch, und deshalb die Leiter, die Position in Christus. Sag mal Position. Genau. Hey, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn ich weiß, dass es nicht darum geht, was ich getan habe, sondern was Gott für mich getan hat, dann kann ich mit Christus in meinem Leben lieben, agieren, regieren, mutig glauben, verantwortungsvoll, ehrlich sein. Das, was wir uns auch als Werte gegeben haben. Und ich glaube, dass wir dafür wirklich immer wieder neu diese Liebe, ich glaube, wir können sie nicht begreifen, aber wir können es danach ausstrecken. Willst du das? Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ihr habt toll durchgehalten. Ich habe eine Folie noch mitgebracht, weil die Frage ist, ist nett, Olli, und so, was beten wir jetzt? Das ist die Predigtfolie Nummer 2. Gerne mal anwerfen. Wisst ihr, wir haben am Ende haben wir den Shift gemacht zum Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir heute zum Heiligen Geist beten dürfen. Weil das ist der, der dir diese Offenbarung schenkt. Ich kann das dir nicht schenken. Ich bin ja selber auf dem Weg. Ich bin ein Mensch. Aber Gott ist Gott. Ich will immer wieder neu beten. Heiliger Geist, offenbare mir, wo ich in Selbsterlösung lebe. Das ist der Punkt. Mich begleitet sehr viel in den letzten 2 Jahren Jeremia 17. Ja, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Der nicht Fleisch zu seinem Arm macht, der nicht Menschen vertraut, der auf den Herrn vertraut. Und Selbsterlösung ist genau dieses auf Menschen vertrauen. Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, um die Lebensbereiche zu sehen, hey, wo bin ich noch selber unterwegs und lass mich nicht vom Heiligen Geist dominieren und leiten. Punkt 2 ist auch so ein Gebet. Heiliger Geist, tröste mich. Tröste mich, wo ich da nicht Schaden genommen habe oder Enttäuschung gelebt habe. Ich glaube, dass viele von uns enttäuscht sind. Ja? Wir erleben alle immer wieder Enttäuschung im Leben. Und manchmal sind wir auch von Gott enttäuscht. Und wisst ihr was? Das dürfen wir dem Heiligen Geist auch bringen. Ich habe Bock auf einen Neustart. Ich habe Bock auf immer wieder auf Null. Immer wieder zurück auf Los. Ja? Dann gibt es bei Monopoly nicht nur 400 Euro, sondern, nein, aber zurück auf Los mit dem Heiligen Geist und immer wieder sagen, okay, tu mir mal so, als wüsste ich nichts. Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Und das brauchen wir immer wieder neu. Und dann der dritte Punkt, ihr dürft gerne schon ein bisschen so mir helfen, ist Heiliger Geist, offenbare mir den Sohn. Weil er ist es, der dir Jesus zeigt. Meine Frage ist einfach nur, hast du an Weihnachten Hunger danach? Keiner Hunger danach? Cool, können wir aufhören? Nein. Aber hast du Lust darauf? Haben wir Sehnsucht nach mehr? Ja, oder wollen wir hier stehen bleiben? Ich nicht. Und ich glaube, was Gudi vorhin auch gesagt hat, ist super wichtig. Ist, dass wir diese Weihnachtstage in unseren Familien, egal wo du hingehst, dass wir sie bewusst leben und schauen, wo will Gott dich gebrauchen. Ich glaube, dass wir echt eine neue Berührung vom Heiligen Geist brauchen. Wenn du wissen willst, wer du bist in Christus, musst du einfach nur auf Jesus gucken, nicht auf dich. Ganz wichtig. Und vielleicht kennst du Gott gar nicht. Oder vielleicht wurdest du heute schon eingeladen. Vielleicht warst du mal hier oder woanders, aber lebst schon länger nicht mehr mit Gott. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute da bist. Ich glaube, dass Gott heute dein Herz berühren möchte und dieses Geliebt in dein Herz schreiben möchte. Ich möchte kurz beten. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du bei drei deine Hände heben, wenn du heute dein Leben diesem Gott geben möchtest. Es gibt kein Zurück. Es gibt nur ein Geradeaus. Und es gibt auch Täler, aber wenn du mit Jesus lebst, bist du nicht alleine. Hör in dein Herz rein, guck, ob da was passiert gerade. Danke, Herr, dass du uns berühren möchtest, dass du auch alle berühren möchtest, die dich vielleicht noch gar nicht so gut kennen oder dich mal gekannt haben. Heiliger Geist, berühre jetzt unser Herzen. Schenke uns diese Sehnsucht nach Jesus. Eins, Gott liebt dich so sehr. Zwei, er hat sein Leben für dich gegeben. Drei, wenn du Jesus heute dein Leben neu geben willst, dann heb kurz deine Hand. Danke, danke, danke. Danke. Gary, könnt ihr die Hand unternehmen? Wenn du deine Hand gerade gehoben hast, komm gleich zum Beten nach vorne. Verpasst die Chance nicht. Wir haben einen revolutionären Gott, der bedingungslos liebt. Der möchte dich heute berühren. Hey, wenn du mehr vom Heiligen Geist willst, wenn du mehr sagst, ja, ich will in dieser neuen Zeit leben, ich will diesen Shift, dann komm gleich nach vorne. Ich freue mich, wenn die Gebeter jetzt nach vorne kommen, das Ministry Team. Ich würde mich sehr freuen. Und lass uns einmal nochmal in ein Lied reingehen, was total das gut beschreibt, dass es vollbracht ist, dass wir auf nichts warten müssen. Hey, Gott liebt dich. Und sei gesegnet für diese Weihnachtstage, sei gesegnet für das, was vor dir liegt. Ich segne dich, dass du wirklich die Liebe des Retters spürst, dass er dich bei Tag und Nacht dir begegnet und dass du durchflutet wirst mit der Liebe des Heiligen Geistes. Und Herr, wir sagen wirklich, geh du jetzt durch die Reihen. Wenn du Druck hast in deinem Leben, wenn du Schmerzen hast, wenn du dieser Reifen bist, der fast platzt, strecke dich jetzt aus. Bring ihm dein Anliegen. Danke, Herr, dass du rettest, dass du befreist, dass du erlöst, dass du heilst und dass du es jetzt tust. Im Namen Jesus. Amen.